Gut, dass wir unsere Sorgen einfach auf Jesus werfen können. Ich war beim Werfen nicht so gut. Ich habe wie ein Wahnsinniger als Kind Anlauf genommen, mit Bremsspur gebremst und dann nach oben geworfen. Also sagen wir mal 3 Meter hoch und 50 Zentimeter weit. Das kann man noch üben. Also die Lasten auf Jesus werfen und die dann auch nicht wieder einholen und weitersorgen. Sondern wenn dann so dicke Sorgen kommen, bewusst werden, wir werfen diese Sorgen auf Jesus und Jesus ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es gibt keinen anderen Herrn. Es gibt nur diesen einen. Und er trägt dich und kennt dich. Und das ist richtig gut. Aber manchmal kommt es wirklich blöde. Ich will mit so einer blöden Geschichte anfangen, die Annette und mir mal passiert ist. Schon ein bisschen länger her. Aber die hat was mit dem Predigtthema zu tun, nämlich vergib uns unsere Schuld. Wir machen also heute und die nächsten Sonntage mit dem Vater Unser, das Jesus seinen Nachfolgern lehrte, weiter. Vater Unser ist eine gute Hilfe für dich zu beten. Viele Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Die Nachfolger von Jesus haben Jesus auch gesagt, lehre uns doch beten, sag doch, wie wir es machen. Und dann sagt Jesus genau das. Jo, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, so weit sind wir gekommen, und vergib uns unsere Schuld. Interessant, geht's weiter am nächsten Sonntag. Wenn ihr wissen wollt, wie, müsst ihr einfach kommen. Denn nächsten Sonntag geht's sozusagen ins Eingemachte. Vergib uns unsere Schuld. Wir haben in Berlin gewohnt, ganz schön im 4. Stock, 96 Stufen. Wir waren ja auch jung und dynamisch, ohne Fahrstuhl war das kein Problem, hoch und runter den ganzen lieben langen Tag. Und irgendwo in diesem Haus unter uns, ein großes Haus, wohnte eine Frau Ambre. Ambre, A wie Ambre. Und Annette hat gegenüber gearbeitet, das war unser Glück. Sie brauchte nur zur Arbeit zu laufen und mein Bus zur Uni fuhr auch vor der Haustür los, gar kein Problem. Und wir kriegten unsere Post immer schön, 7 Jahre lang wunderbar, unsere Kontoauszüge, wie es sich gehört, damals jedenfalls mit der Post. Plötzlich nicht. Nix, gar nichts. Keine Post, keine Kontoauszüge, einfach nichts. Und eines schönen Tages hatte Annette unsere Kontoauszüge in ihrem Fach im Labor. Arbeitgeber in ihrem Fach im Labor, unsere Kontoauszüge, Annette Weber in Berlin. Dann sind wir zur Sparkasse getigert und haben bei der Sparkasse gefragt, wie kommt das, dass unsere Kontoauszüge bei Annette im Fach, im Labor, in der Uniklinik liegen, Annette Weber. Und dann kam folgende Geschichte. Die Kontoauszüge sind immer wieder zurückgekommen zur Sparkasse. Und die Sparkasse hat eine kostenpflichtige Nachfrage beim Einwohnermeldeamt gemacht. Und das Einwohnermeldeamt hat uns leider nicht gefunden. Und dann sind die Kontoauszüge an die einzige Adresse gegangen, die die Sparkasse kannte, nämlich Arbeitgeber. Was macht man in so einem Fall? Wir haben uns erstmal bemüht, dass unsere Adresse bei der Sparkasse wieder gespeichert wurde. Ging nicht, weil das Einwohnermeldeamt uns ja auch nicht fand. Also haben wir gedacht, müssen wir uns mal darum kümmern, wie ist denn unsere Post plötzlich nicht mehr bei der Sparkasse angekommen und überhaupt sowieso gar keine Post mehr angekommen? Wo geht man hin? Zur Post. Also gehst du erstmal zum Schalter. Keiner weiß was. Gehst du also zum Amtsleiter, der sagte nichts. Die Herrschaften, die schützen sich. Dann kam nach langer, langer Zeit im Gespräch heraus, die hatten einen Aushilfsbriefträger. Und der Aushilfsbriefträger sah, wie Annette. Könnt ihr euch erinnern am Anfang der Geschichte? A wie Ambre ist ausgezogen. Wie Annette, ausgezogen. Der konnte wahrscheinlich nur A lesen. Also ging die Post weg, zurück, überall hin, in die weite Welt, nur nicht mehr zu uns. Und das Einwohnermeldeamt hat uns leider auch nicht mehr gefunden, weil eine neue Adresse hatten wir ja nicht. Jetzt haben wir die Post gefragt. Sagt mal, ihr Lieben, übernehmt ihr denn die Kosten für die kostenpflichtige Anfrage beim Einwohnermeldeamt? Die Antwort war, nö. Klares, nö. Wie also zur Sparkasse? Sag mal, Freunde, übernehmt ihr die Kosten für die kostenpflichtige Anfrage beim Einwohnermeldeamt? Die klare Antwort war, nö. Also, wer saß auf dem ganzen Ärger und hat sich mächtig geärgert? Wir. Wir. Konnten wir was dafür? Nö. So ist das so oft. So oft. Irgendeiner hat doch immer Schuld. Aber wer meldet sich freiwillig? Wer meldet sich freiwillig und sagt, ich war's? Irgendeiner? Also eure Kinder? Kaum. Ihr lieben Erwachsenen? Aber auch nicht. Wir sind so klasse Vertuschungskünstler. Und die beste Antwort ist, wer war's? Der war's. Der war's. Ja? Also die Sparkasse war es nicht, der Filialleiter von der Post war es auch nicht und der Aushilfsbriefträger, dessen Namen wir bis heute nicht kennen, naja, der war es und der wird geschätzt. So ist das manchmal. Wer zahlt die Zeche? Wir haben es gezahlt, hat uns nicht arm gemacht, aber leider ärgerlich. Jesus lehrt seine Nachfolger zu beten und vergib uns unsere Schuld. Total interessant, da steht nicht, vergib mir meine Schuld. Heißt, ich bin der einzig Schuldige. Hier sind lauter Gerechte, alle unschuldig, nur ich bin schuldig. Nur ich. Stimmt, solche Sachen erleben wir häufig. Dass wir denken, wieder mal bin ich es, immer ich. Einer muss ja den Kopf herhalten, einer ist der Dumme und irgendeiner ist immer der Dumme. Jesus lehrt uns zu beten und vergib uns unsere Schuld. Also hier sitzen lauter Menschen, die mit mir zusammen schuldig werden. Das entspannt mich. Ja? Du bist auch schuld. Mit irgendwas. Du auch. Und du hast auch so ein bisschen Schuld irgendwo. Und du da hinten auch. Wir sind eins in dem, ehrlich, dass wir irgendwo schuldig sind. Es trifft glücklicherweise nicht nur dich. Aber es trifft glücklicherweise auch nicht nur mich, sondern hier sind Menschen, die was brauchen? Vergebung. Und hier sind Menschen, denen Vergebung geschenkt wird. Guckt euch mal um. Lauter Menschen, ihr könnt euch ruhig mal angucken. Das ist nett, sich anzugucken. Und das tut auch mal gut. Hier sind lauter Menschen, ihr guckt dann immer nur mich an, das ist schlecht für mich. Hier sind lauter Menschen, die Vergebung brauchen und hier sind lauter Menschen, denen Vergebung geschenkt wird. Du wirst hier nicht geoutet als der eine Schuldige. Und das ist total wichtig, total wichtig. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Wir sind alle hier vor dem einen Gott, den wir alle bitten dürfen und auch tatsächlich müssen. Vergib uns unsere Schuld. Das ist so richtig gut. Stell dir dein Leben vor wie ein Haus. Wie ein Haus. Ein Haus, das Gott gebaut hat. Gott hat dich gemacht. Mit all dem, was du bist und hast, mit all deinen Gedanken, mit all dem, was gewesen und geworden ist, Gott hat dich gewollt und stell dir vor, das wäre so ein Haus. Ein Dach erregt selten Aufmerksamkeit, Ganz selten. Ganz selten sagt man, wenn man bei Schwarzens nach Hause kommt, Mensch, Barbara, habt ihr ein tolles Dach. Weiß ich nicht. Oder bei Schütz, ja, bei Schütz in Scharbhüsen. Meine Güte, Klaus, habt ihr ein Dach? Ihr müsst unbedingt mal zu Schützens nach Scharbhüsen. Die haben ein klasse Dach. Ja, oder das Dach von Assenbachers müsst ihr sehen. Das ist super, ne? Ja. Keine Ahnung. Das ist mir noch nie passiert, dass irgendjemand zu uns nach Hause in die Wohnung kam und sagte, Mensch, euer Dach, ja, wir haben so ein blödes Flachdach. Euer Dach, das ist aber cool. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was so ein Dach kostet. Hier oben ein Haufen Balken. Irgendjemand hat da wahrscheinlich tagelang dran rumgeschraubt. Da sind Platten drauf. Und immerhin schon seit über 10 Jahren kommt ja kein Wasser durch. Das ist doch toll. Und bei Sturm Kyrill immer noch oben das Dach. Gott sei Dank. Aber kein Mensch sagt, Mensch, Herr Nichols, ein tolles Dach. Keiner sagt das. So ein Dach wird überhaupt nicht beobachtet. Meine Güte, und da haben Zimmermänner dran, Zimmerleute dran gearbeitet und Dachdecker haben da gearbeitet. Die haben da die Ziegeln hochgeschleppt oder hier die Platten hochgeschreckt. Und die haben das alles irgendwie stabil gemacht, sodass das Jahre und Jahrzehnte hält. Und keiner sagt das, dass es richtig toll ist. Warum erzähle ich das? Trotz der Mühe dieser Leute ist das Dach enorm wichtig. Enorm wichtig. Was wären wir ohne Dach? Was wäre die schönste Wohnung, euer Haus zu Hause, ohne Dach? Das würde voll laufen bis zu den Fenstern von oben. Da braucht gar kein Wasser von unten zu kommen. Wir sollten nicht denselben Fehler bei Gott machen. Und das, was total wichtig ist, einfach vergessen. Gott hat unser Lebenshaus gebaut und er hat in das Dach enorm viel investiert. Enorm viel. Gott hat in dieses Dach enorm viel investiert. Er hat seinen Sohn gegeben, geopfert, damit dieses Dach stabil ist und hält, ein lebenslang hält, eine Ewigkeit hält, dieses Dach über deinem Lebenshaus und auch meinem Lebenshaus ist Gnade. 4 Wörter beschreiben dieses Dach deines Lebenshauses, nämlich vergib uns unsere Schuld. Das ist das Dach, unter dem du leben kannst. Wollen wir es mal zusammensprechen? Vergib uns unsere Schuld. Gib keine Folie, weil das kannst du auswendig. Vergib uns unsere Schuld. Das ist das Dach, unter dem wir leben. Jeder lebt. Das ist das Dach, für das Gott bezahlt hat. Wir haben eine Schuld, die wir nicht bezahlen können. Der Begriff Schuld im Neuen Testament meint genau das, bezahlen, bezahlen müssen, jemanden etwas zahlen müssen. Ich will nicht, dass du dich outest, sozusagen, ich frage jetzt nicht, wer von euch hat Schulden. Wir haben alle Schulden, ja? Wir haben alle Schulden, wir haben alle Schulden. Wir alle stehen bei Gott in der Kreide. Jeder steht bei Gott in der Kreide. Wir übertreten seine Gebote. Ich will mal nur noch ein paar nennen. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Da holst du dein Handy raus, findest das total cool. Ja, so ein Samsung 5. Dein Sohn holt seins raus, iPhone 6. Habe ich kein Problem. Aber andere Leute haben ein dickes Problem. Das Handy ist größer, schneller, war teurer. Du fährst mit deinem schicken Auto vor und neben dir steht eins, das ist doppelt so lang. Und der nackte Neid nagt. Oder du sitzt in deiner Wohnung, freust dich über deine Möbel, besuchst jemanden, kommst nach Hause und denkst, eigentlich sitzt du ja nur in der Kiste. Der nackte Neid. Du besuchst Leute und die sitzen alle in ihrem Eigenheim und du sitzt zwar in einer Eigentumswohnung, aber die hast du gemietet. Gemietet. Und du denkst, Leute, warum mieten wir denn nur? Warum haben wir denn nicht gekauft? Neid frisst. Und dann trägst du Schuhe von Deichmann. Die gehen alle Jahre kaputt. Ja? Und dein Sohn oder dein Enkel, der läuft mit 250 Euro rum. Pro Fuß. Pro Fuß. Und dann gibt es Leute, die kaufen sich die auch. 250 Euro pro Fuß. Teurer als ein Autoreifen. Wahnsinnig, der nackte Neid. Du hast so einen schönen Rasenmäher, freust dich. Und dann hat auch tatsächlich dein Nachbar so einen Automaten, ja, so einen Roboter. Der fährt ganz alleine. Ja, und dann bist du total cool. Du weißt ja, wie du deine Frau rumkriegst. Ja, und dann irgendwann dauert gar nicht so lange. Nach 2 Monaten macht es bei dir im Garten. Und das Ding fährt auch. Du sollst nicht begehren. Oder da steht so ein cooler Satz, Ehre Vater und Mutter. Ja, aber Vater ist tüttelig und erzählt so komische Sachen. Und du solltest da eigentlich hin und du solltest da helfen. Und das Telefon klingelt und du siehst, da ist dein Bruder dran und der will bestimmt, dass du am nächsten Wochenende von Freitag bis Samstag von Sonntag bei deinem Vater bist. Und du gehst nicht ans Telefon. Ehre Vater und Mutter. Das trifft die alten Eltern, das trifft die jungen Eltern. Ehre Vater und Mutter. Oder du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt so ein Idol, auf das du alles setzt. Oder so eine Medizin, auf die du alles setzt. Oder meine Güte, du musst unbedingt zu diesem Arzt gehen und du vergisst, ehrlich, das ernsthafte Beten. Du setzt mehr auf den coolen Arzt irgendwo und suchst herum im Internet und vergisst total zu beten. Oder Gott sagt uns, wo es lang geht. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Da fragten die ganz frommen, wir können das im Neuen Testament lesen, wer ist denn mein Nächster? Also, wen kann ich hier ausschließen? Und dann sagt Jesus in dieser ganzen Geschichte, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, du bist der Nächste dem anderen. Also, du kannst dich gar nicht ausschließen. Deinen Nächsten lieben. Ja, aber meine Nachbarin ist doof. Und meinen Arbeitskollegen, den kann ich nicht leiden. Und mein Chef, der ist völlig daneben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott, so kannst du das nicht meinen. Also, da ist bestimmt was bei der Übersetzung schiefgegangen. Dann kaufst du dir noch eine Bibel und drehst das nach links und nach rechts und suchst im Internet den Ausgang. Da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da steht lieben. Da steht so ein nettes griechisches Wort, das meint die Liebe Gottes. Also, sich opfern für den Nächsten, für deinen Nachbarn. Ja, aber der ist laut und der ist heute Morgen um 3 Uhr ins Bett gegangen und am Samstag knattert er immer mit seinem Roboter durch den Garten. Du sollst ihn lieben. Ja. Wir tun es nicht. Wir machen es nicht. Wir sagen schlicht und ergreifend, ich habe keine Liebe, ich habe mit mir selber zu tun, ich kann nicht. Ja, dann steht da so ein cooler Satz wie, liebe deine Feinde, ich habe keine Feinde. Na, glaube ich nicht. Das gibt eine Menge Menschen, denen wir so aus dem Weg gehen. Eine Menge Menschen, die möchten wir nicht mal von hinten sehen. Weil die uns verletzt haben. Oder weil sie seit 3 Wochen im Gottesdienst uns angeblich aus dem Weg gehen. Und dann wird da so klammheimlich erst so eine Unsympathie sagt man nicht, aber so ähnlich. Ne? Und plötzlich geht man diesen Menschen aus dem Weg, will nicht mal mehr den Namen hören. Man kriegt so eine Krause. Wir haben uns so geärgert über diesen armen Aushilfsbriefträger. Der ist wahrscheinlich auch schon in Rente, weiß gar nicht, was er angetan hat. Und man hat so eine Krause und so eine Krause und Gott sagt, liebe deine Feinde. Wir greifen unsere Feinde an. Wir gehen ihnen aus dem Weg. Wir tun alles, um unseren Feind nicht lieben zu müssen. Wie fühlt sich wohl Gott, wenn wir mit seinen Kindern nicht mehr reden? Hier sitzen lauter seiner Kinder. Wie fühlt sich wohl Gott, wenn wir eins seiner Kinder anschreien? Das könnte unser eigenes Kind sein. Das könnte unsere Ehefrau sein. Wie fühlt sich Gott wohl, wenn wir seine Kinder einfach übergehen oder einfach schlecht reden? So die halbe Wahrheit, aber die halbe Wahrheit ist so wahnsinnig interessant, den anderen durch den Kakao zu ziehen. Hast du schon gehört? Jedes Mal, wenn wir das tun, und das eine oder andere tue ich auch, dann belasten wir unser Konto bei Gott. Dann belasten wir unser Konto bei Gott. Und wir kommen bei Gott in die Miesen. Das ginge so weiter, wenn Gott nicht irgendwann mal gesagt hätte, Leute, das ist jetzt, wir müssen da irgendwie was tun. Wir müssen diese Abfahrtsgeschichte beenden. Die Leute, die kommen so in die Miesen, die kriegen das nie gerade. Das ginge so weiter, wenn Jesus unser Konto bei Gott nicht mit seiner Gnade ausgleichen würde. Gott gleicht dein Konto beim Vater mit seiner Gnade aus. Warum tut ihr das? Warum? Weil wir einen Stein bei Gott im Brett haben. Wir haben bei Gott einen Stein im Brett. Verstehst du, was ich meine? Ein Stein im Brett? Sag mal deinem Nachbarn, du hast bei Gott einen Stein im Brett. Vielleicht versteht er das auch. Du hast bei Gott einen Stein im Brett. Also, deine Frau hat bei Gott einen Stein im Brett. Vergiss es nicht. Es ist gefährlich, im Gottesdienst neben der Frau zu sitzen. Oder deinem Mann. Oder den Kindern. Oder dem Nachbarn. Du hast bei Gott einen Stein im Brett. Wir alle hier haben bei Gott einen Stein im Brett. Das heißt, Gott ist in uns verliebt. Verliebt. Gott sei Dank, jeder hat bei Gott einen Stein im Brett. Unser Gott sorgt dafür, dass unser Konto wieder auf Deckung kommt. Es hat nicht genug Deckung. Ohne Jesus sind wir bei Gott in den Miesen. Was könnten wir tun? Wir wollen doch immer tun. Wir wollen doch immer ackern. Wir wollen doch immer selber verdienen. Wir wollen doch die Sachen selber in die Hand nehmen. Was könnten wir denn tun? Wir könnten ein freundliches Wort zu den Nachbarn sagen. Das ist richtig gut. Das solltest du auf jeden Fall tun. Sag mal zu deinem Nachbarn heute ein richtig freundliches Wort. Oder wir könnten auch einen Gottesdienst besuchen. Das ist auch richtig gut, zum Gottesdienst zu gehen. Kann dir nur gut tun und mir auch. Wir könnten regelmäßig für die Gemeinde spenden. Das ist richtig gut, richtig wertvoll. Aber das ist nicht genug. Genau, danke fürs Echo. It's not enough. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Gute Taten reichen bei Gott nicht. Gott sei Dank. Wenn bei Gott gute Taten reichen würden, wer würde denn sagen, dass meine guten Taten bei Gott reichen? Vielleicht habe ich einen Vorteil, so eine Predigt ist bestimmt wertvoll. Aber reicht die? Vielleicht sagst du, nee, die Predigt reicht nicht. Wenn gute Taten reichen würden, wer sagt denn, dass dein Leben lang genug war für gute Taten? Das ist so eine gute Nachricht, dass gute Taten nicht reichen. Das spricht nicht gegen gute Taten. Tu sie. Aber die bringen dein Konto bei Gott nicht ins Lot. Wie viel Leistung würde denn reichen? Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 4, Vers 5. Paulus schreibt das also an die Christen in Rom. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 5. Bei Gott ist das anders. Wie gut. Bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Meine guten Taten reichen nicht. Ich brauche es, dass Gott mich von meiner Schuld freispricht. Du brauchst das, dass Gott dich von deiner Tat freispricht. Du musst faktisch deinen Namen hören und hören: Tommy, ich spreche dich von deiner Schuld frei.
Ja.
Jawohl, frei. Gott macht nicht so einen Allgemeinwurm und sagt, ihr alle seid frei. Das reicht nicht. Anne muss das hören und Wolfgang muss das hören und Volker muss das hören und Dieter und Dietmar und Heinz und Annelie. Was weiß ich? Wir müssen es hören. Hey, du bist frei von deiner Schuld und Gott ruft dich mit deinem Namen. Und dazu ist das wichtig, dass du umkehrst von dem, hey, ich bin so ein cooler Typ. Und schuld sind die anderen, meine Eltern, meine Geschwister. Ich bin der einzig Wahre, wunderbar, ich mache alles richtig. Das ist falsch. Du musst umkehren zu Gott, der Gottlose. Also dem einfällt, auf diesem Weg war ich ohne Gott unterwegs. Ich war mein eigener Gott. Du musst umkehren zu Gott und Gott sagen, du hast so recht. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Dieses Schulterklopfen hilft nicht, schafft höchstens Arthrose. Aber mach dich nicht frei. Der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, der kann vor ihm bestehen. Hat Gott dich von deiner Schuld freigesprochen? Die Frage kannst nur du beantworten. Kannst du dich deine Frau fragen, hey, was soll ich jetzt sagen? Dafür sind manchmal Männer sind echt feige, die fragen bei den ganz, ganz wichtigen Dingen immer die Frau, was meinst du? Deine Frau kann dir da nicht helfen. Bist du von deiner Schuld frei, weil Gott dich freigesprochen hat? Ich bin frei, ehrlich frei. Sag nicht du Selbstgerechter. Ich bin wirklich frei, weil Jesus mich frei gemacht hat von aller Schuld. Dich auch? Den eigenen Kontostand bei Gott schön zu reden nach dem Motto, wir kommen alle in den Himmel, schenkt dir keinen Frieden. Wenn du jetzt gerade der Meinung bist, das kann man nicht wissen, dann bleib einfach nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt einfach hier und dann kannst du wissen, dass Gott dir deine Schuld vergibt, weil er es dir zusagen wird, wenn du die Schuld bei ihm lässt. Gott selbst macht es sich zur Aufgabe, und so geschieht es dann, unser Konto auszugleichen. Markus Evangelium Kapitel 2, Vers 7, da steht folgender Satz. Markus 2, Vers 7. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Wow. Du musst nicht den richtigen Menschen finden, sondern du musst den lebendigen Gott finden. Und das ist der, den Jesus Vater nennt. Und diesen Gott findest du, indem du sagst, Vater, ich komme zu dir, so wie ich jetzt bin. Und ich gebe dir die Schuld meines Lebens. Dann hast du diesen Gott gefunden, der Schuld vergibt. Jesus tut das und er tat das. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes an den Jordan. Als dieser, also Johannes, ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Wegnimmt. Die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Die ganze Schuld. Und wer sich diese Welt anguckt, nur einmal Nachrichten sieht, dem dürfte klar werden, dass diese Welt, dass wir den Erlöser brauchen, wirklich brauchen. Diese Welt schreit nach Erlösung. Was hat denn Gott mit unserer Sünde getan? Was hat er damit gemacht? Hat Gott irgendwie ein Auge zugedrückt und sagt, oh, bei Christian ist nicht so schlimm? Kann ein heiliger Gott einfach ein Auge zudrücken und sagen, okay, machen wir mal, alles wieder egal, wir drücken einfach mal auf den Reset-Knopf, ist alles wieder gut? Kann ein heiliger Gott Augen zudrücken und so tun, als wäre nichts geschehen? Hat er uns für unsere Sünden bestraft? Manch einer glaubt das. Er hätte das tun können, aber er tut es nicht. Er bestraft uns nicht für unsere Sünde. Woher weiß ich das? Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Also Paulus schreibt an die Christen in Korinth. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Auf Jesus ist die Sünde der ganzen Welt gepackt. Alles, der ganze Schrott dieser Welt, der ganze Schrott deines Lebens, an alles, woran ich mich erinnern kann und nicht mehr erinnern kann, all dieser Schrott ist auf Jesus gepackt. Und Jesus ist am Schrott, an der Sünde, an deiner und meiner, gestorben. Am Kreuz. So ernst nimmt Gott diese Welt. Nizza, Türkei, Syrien, Libyen, Nigeria, Namibia. Wo die sich alle morden. Bis hinein in deinen Kleinkrieg zu Hause und im Betrieb. So ernst nimmt Gott das, dass sein Sohn die Sünde der Welt trägt und wegträgt. Damit du, wenn du an Jesus glaubst, frei bist von dem Schrott deines Lebens und von dem Schrott, dem andere Menschen dir angetan haben, frei bist. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Stell dir vor, du hast 230.000 Euro Schulden. Kann passieren, wenn man ein Haus baut. Und du bekommst einen Brief von der Bank, die Schuld ist beglichen. So eine anonyme Spende. Du sähst aber frei aus. Du hättest wahrscheinlich nur einen einzigen Gedanken, wer war das? Wer war das? Woher hat der gewusst? Gott weiß das, womit du dich rumquälst. Gott weiß, womit du dich heute Morgen rumquälst. Er bezahlt, er nimmt das weg, weg von dir, damit du nicht mehr belastet bist, damit du, weil du frei bist, auch andere Menschen nicht mehr belastest. Er hat uns vergeben, total, 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 total. Wenn du Krach hast mit deiner Frau, nur du weißt, was es bedeutet. Und da wird Vergebung ausgesprochen und alles ist wieder gut. Man nimmt sich in den Arm und kein Schatten mehr. Alles wieder in Ordnung. Kennst du das? Weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn man sich vergeben hat? Ich hoffe, du weißt das, lieber Mann und liebe Frau. Es ist auch wichtig, dass ihr euren Kindern vergebt. Manchmal müssen die Kinder auch den Eltern vergeben, auch den alten Eltern vergeben, auch den uralten und den toten Eltern vergeben. Das kommt nächsten Sonntag. Er hat uns mit sich versöhnt. 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 Das heißt, du gehörst zur Familie Gottes. Sag das mal deinem Nachbarn. Hey, du gehörst zur Familie Gottes. Ja, und du kannst das auch deinem Nachbarn. Echt zur Familie Gottes. Du bist Sohn und Tochter, Hans-Jürgen. Na, nur Sohn, würde ich sagen. Sohn und Tochter ist zu viel. Versöhnt, Leute. Versöhnt. Versöhnt. Du musst nicht nach Hause gehen und denken, au Backe, jetzt kommt das dicke Ende. Ja, weil du hast irgendwas verzapft und dein Mann, der streicht schon immer so um dich herum und du denkst, jetzt kommt demnächst, wir müssen mal miteinander reden. Das sind die schlechten Momente im Leben. Gott sagt, versöhnt, du bist versöhnt. Gott möchte gerne mit dir reden, aber nicht über deine Schuld. Die möchte er dir vergeben und dann ist gut. Er möchte mit dir reden über deine Berufung, über das, was er mit dir vorhat. Aber das kann er nur, wenn du frei bist. Du wirst nicht in Gottes Plan, in seiner Berufung leben können, wenn du immer denkst, oh Mann, hätte ich nur nicht und wäre ich bloß nicht und hätten die anderen nur frei. Auch die letzte Rate ist bezahlt. Bezahlt, das ist Gottes Gnade. Das Dach über deinem Lebenshaus, vergiss es nie wieder, ist Gottes Gnade. Die Ziegel sind dick und die Balken sind stark. Unter diesem Dach sind wir vor den Schrecken der Vergangenheit geschützt. Und auch vor dem Fluch der bösen Tat. Es holt dich nichts mehr ein. Verstehst du das? Verstehst du das? Ist das Dach denn groß genug für dich? Man kann das für andere Leute glauben, aber für sich selbst nicht. Es war groß genug für den, der Jesus verleugnete. Petrus hat gesagt, ich kenne den nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Dieses Dach war groß genug für den Typen, der da an der anderen Seite bei Jesus am Kreuz gehangen hat. So ein richtiger Verbrecher. Für den war das Dach auch groß genug. Und das Dach war auch für den groß genug, der Christen verfolgte und einer von den harten Sorten war. Für Paulus war das Dach auch groß genug. Das Dach der Gnade Gottes ist groß genug für dich. Und die Balken von diesem Dach, die stammen von dem Kreuz, an dem Jesus hing. Kreuz auf Golgatha. Und die Nägel, die diese Balken in Lot halten, dass sie nicht wegrutschen, das Dach nicht wegfliegt. Das sind die Nägel, die einst den Retter am Kreuz hielten. Sein Opfer war für dich und für mich. Dank ihm doch heute Morgen für sein Opfer für dich. Vielleicht tust du es heute Morgen zum ersten Mal, aber vielleicht auch zum tausendsten Mal. Und dann könntest du heute Morgen beten, jetzt gleich, und vergib uns unsere Schuld. Lass uns aufstehen. Ich möchte keinen Aufruf machen, dass du nach vorne kommst, aber ich möchte dich herausrufen, dass du das ganz persönlich für dich hörst. Vergib uns unsere Schuld. Er möchte dich heute befreien. Und darum nimm noch Jesus in dein Leben. Vielleicht zum ersten Mal heute Morgen. Aber vielleicht auch wieder. Und gib ihm deine Schuld. Das, was dir gerade einfällt. Was dir gerade durch die Gedanken saust. Gib ihm das. Und dann lass das da. Kehr um zu Gott. Das ist Buße, Umkehr, Einsicht, ich brauche Vergebung. Und dann nimm Vergebung an heute Morgen. Von dem Gott, der vergibt, weil er es kann. Das ist das, was Gott wirklich kann. Die Schuld aus deinem Leben schaufeln. Lass ihn jetzt schaufeln. Nehmen uns ein bisschen Zeit und beten leise im Stillen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und wir wollen dann noch ein Lobpreislied miteinander singen. Aber erst Zeit haben der Stille vor Gott. Vielen Dank, lieber Jesus, für dein Opfer am Kreuz. Vielen Dank dafür, dass du Schuld vergibst, meine eigene. Und hier unter uns ganz aktuell wegschaufelst, Freiheit schenkst, Versöhnung schenkst mit dem Vater, dass wir uns freuen können an dir. Und du dich freust an uns. Danke, dass du unter uns bist und das tust, was du so gerne tust. Du vergibst. Und danke, dass dann keine Restschuld bleibt. Nichts. Und danke, Vater, dass du dich an unsere Schuld nicht erinnern möchtest, sondern dass die Schuld weg ist. Hilf uns, dass wir das glauben und dass wir das erleben und dass wir als versöhnte Menschen versöhnt mit Gott nach Hause gehen. Mit dir, Gott, dem Befreier in unserem Leben. Ja, und diesen Gott wollen wir jetzt ehren.